Unscheinbar und doch stark. Danke. Unscheinbar und stark. Sag mal, Leute, ihr Lieben, welche Menschen aus der Bibel kennt ihr? Welche Leute aus der Bibel kennt ihr, die ja unscheinbar waren und die dann so durch Gottes Gnade so richtig ja förmlich aus dem Schatten ins Licht getreten sind? Jetzt bin ich aber gespannt.
Petrus.
Ja, komme ich gleich zu fangen, dann klammere ich wieder die Predigt. Wie ich schon erwähnt habe, König David. Damals war die Vorstellung so gewesen, und ist heute ja auch noch so, Menschen, die was bewirken oder die nach außen etwas ausstrahlen, sind meistens lieber gesehen als Menschen, die ja so unscheinbar sind. Und wenn wir uns die Geschichte von König David mal genau anschauen, ist nämlich genau das. Damals waren Menschen, die so eine Narbe quer durch das Gesicht hatten, die gehumpelt sind, die so eine Zigarre im Mund hatten, waren angesehen. Das waren so Kriegshelden gewesen. Und Samuel gehörte auch zu denjenigen, die nach außen geschaut haben. Im Grunde sind wir auch so. So, und Gott sagt zu Saul damals, das Volk Israel wollte unbedingt einen König haben. So wie die anderen Völker wollen wir auch einen König haben. So, und das Volk hat sich dann Saul ausgesucht. Nicht, weil Saul klein war, sondern weil Saul, so wie Tilly, ja, mega groß, ja, konnte gut reden, war ein Kriegsheld, konnte gut mit Schwert umgehen. Und das passte das Volk sehr gut. Ja, und sagten, diesen Mann wollen wir haben. Und okay, sagt Gott, aber ihr müsst bedenken, wenn ihr diesen Mann bekommt, dann ist er über euch Herrscher. Dann herrscht er über euch. Der kann von euch den Zehnten verlangen und so weiter und so weiter und so weiter. Also ihr seid nicht mehr Freie unter mir, sondern ihr habt noch einen König über euch. Und dann sagte dann das Volk, ja, wir wollen den Saul haben. Und Saul war ja am Anfang auch gar nicht schlecht gewesen, aber er hatte auch seine Macken gehabt. Und ja, irgendwann mal gab es Palaver und da hat Saul einen großen Fehler gemacht. Er hatte sich angelegt mit dem Totenreich. Der hat eine Totenbeschwörung gemacht. Und das war bei Gott nicht gut angesehen, das, was er gemacht hat. Und Gott nahm ihn seinen Geist weg. Und dann wurde Saul gaga im Kopf. Und Saul war sehr jähzornig geworden. Und alle Leute hatten Angst gehabt. Ja, was sage ich denn jetzt zu der Person? Es war alles lebensgefährlich. Und dann hat er gesagt, okay, Gott gesagt, okay, ich will einen neuen haben. Und dann hat er sich ja den König David ausgesucht. Und wie ich schon gerade erzählt habe, ist das so, dass selbst Samuel liebte Saul. Und er war verblendet von Saul. Denn er hat lange getrauert, als Gott gesagt hat, ich will ihn nicht mehr haben. Und deswegen sagt Gott, jetzt ist Schluss mit deiner Trauerei. Mach dich mal auf den Weg nach dem Hause Isai, nach Bethlehem. Dort ist jemand, den ich haben will. Und der Mann hat 7 Söhne gehabt. Und als sie jetzt alle durchgelaufen sind, stellt er natürlich fest, einer besser als der andere, ein Kriegsheld nach dem anderen. Und Samuel sagt, ja, sind wie Saul, so ungefähr. Ja, genau das ist es. Und gesagt, no, ist er nicht. Und ich will einen haben, nach meinem Herzen. Hast du noch einen Sohn? Ja, habe ich. Ja, welcher denn? Ja, okay. Unser Schönling, Mamas Liebling, der sitzt auf dem Feld und hütet die Schafe. Ja, genau, hol ihn mal her. Und dann kam er und sie ja und sagt, Gott, den will ich haben. So unscheinbar, so nichtig, aber wohl als Hirte unscheinbar und nichtig. Gerade auf den Feldern, das ist ja nicht wie heute unsere Felder, dass man so Elektrozaune hat oder keine Ahnung und dann noch böse Hunde dabei hat, die die Schafe beschützen. Sondern tatsächlich, der Einzige, der auf dem Feld saß, war der junge David und hat dann sich mit Bären, David sagte später, ich habe mich mit Löwen rumgekloppt und Bären rumgeschlagen und habe sie verteidigt, die Schafe. Und also da war nichts mit Waschlappen. Und was man noch wissen sollte, wisst ihr eigentlich, dass Frauen damals sehr oft auf den Feldern waren und Hirten waren? Also keine Erwachsenen, sondern wirklich Kinder und Frauen, die waren die Hirten auf den Feldern. Also wir müssen diese Vorstellung verlieren, verlieren, dass da erwachsene Menschen auf dem Feld waren und die Wache geschoben haben. Es waren Kinder. Anders war es gewesen, wenn sie länger unterwegs waren, von einem Ort zum anderen gezogen sind. Dann waren natürlich teilweise auch Erwachsene dabei. Aber bei festen Feldern waren Mädchen und Jungen, also kleine Jungen auf dem Feld. Das ist auch eine ganz neue Erkenntnis eigentlich. Also wirklich, die hatten auch schon richtig Verantwortung gehabt. Aber die wurden am meisten immer so niedrig gehalten. Es waren eben nur Hirten, die Ärmsten der Ärmsten, aber mit einer riesigen Verantwortung. König David war nachher das Liebling Gottes, denn der Geist blieb auf ihm beständig. Bis zum Schluss, der ging nicht weg, der Geist, der blieb da. Und David hat viel erlebt in seiner Geschichte, wir kennen diese Geschichte. Er schlug Goliath, damit wurde er auf einmal aus dem Schatten herausgeholt und im Licht gesetzt. Ja, also alle hatten Angst vor Goliath gehabt, mega Angst. Und David sagt, es kann doch nicht möglich sein, dass er das Volk Gottes verhöhnt. Und dieser kleine David lässt sich die Rüstung von Saul anziehen, wo er bald unter zusammenbrach, macht sich schon alle so lustig, selbst Goliath sagt, der kleine Zwerg, da unten, wer will der denn von mir? Ja, und dann nimmt er den Kieselstein und schleudert vor ihm. Batsch, wir kennen die Geschichte. Und Goliath fällt tot um. In diesem Augenblick wurde David, als er das und den Goliath auf den Kopf abschlug, aus dem Schatten, in dem er war, als Hafenspieler, Musiker, herausgeholt zum Kriegsherrn. Denn es hieß, Saul erschlug 1000 und David erschlug 10.000. Und damit wurde Saul sauer auf David. Ohne Ende. Der Ruhm von Saul ging komplett weg, auch im Volk. Und David wurde nach oben gehoben. Also aus dem Schatten heraus, von diesem unscheinbaren Musiker hin zum König, hin zum Kriegsheld. Das ist aber nur, das hat er nur geschafft, weil Gott das wollte und weil David bereit war. Und dann gab es noch einen Mann, der ist leider hier nicht aufgezählt, aber dieser Mann hat ein Gebet geschrieben, was nur eine Zeile groß war. Nur ein Vers in der Bibel vorkommt. In 1. Chroniker 4, 1, 9 und 10. 1. Chroniker 4, 9 und 10. Jabes. Wer kennt von euch Jabes? Genau, das Jabesgebet, ne? Dieses Jabesgebet, dieser Mann, Jabes heißt Schmerz. Und Jabes wurde geboren damals in der Landnahme, wo Israel ins gelobte Land einzog. In dieser Phase. Und wer gibt sein Kind schon den Namen Jabes? Also, ab heute heißt du Schmerz. Also, wird wohl etwas passiert sein. Seine Familie, in der Nachgeschichte sagt man, dass die Familie zwar finanziell gut dargestellt war, also hatten Land, aber trotz allem waren sie am Kämpfen gewesen. Wenn man mal das Gebet von Jabes mal liest, weiß man, worum es bei Jabes geht. Es geht um Landnahme, es geht um Erhalt des Reichtums und vor allen Dingen es geht um Erhalt vom Segen. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass dieser Jabes, der nur in den Chronikern nur einen Vers hat, aber Tausende, Abertausende von Menschen bewegt hat, dieses Gebet zu sprechen. Und ich möchte euch mal einladen, dass ihr dieses Gebet mal spricht, dieses Jabesgebet. Dieses Jabesgebet hat Generationen verändert. Also auch dieser Mann, der eigentlich unscheinbar nur eine Fußnote in der Bibel wert war, hat doch so viel bewegt. Also ich fand das sehr, sehr gut. Und wenn wir da mal im Neuen Testament reinschauen, kommt Junia. Wer kennt Junia aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte? Ihr kennt es ja auch, ne? Die Frauen werden so unten gehalten im Neuen Testament. Aber Junia war die erste Apostolie und die erste Gemeindeleiterin. Junia. Auch als Frau unscheinbar in der damaligen Gesellschaft durch Jesus Christus herausgehoben. Genauso wie Maria, alle Marias. Ja? Jesus hat sie herausgehoben aus dem Schatten des Daseins als Frau herausgeholt und sie hingestellt als leuchtendes Feuer. Mutter Maria sowieso, man sieht ja, was daraus geworden ist. Maria Magdalena. Von Maria Magdalena sagt man bis heute, dass ihr Leichnam irgendwo in Schottland liegen soll. So weit muss sie gekommen sein von Jerusalem aus ins hohe Schottland. Es gibt diese Rosenlinie darüber. Aber das sind so Legenden, die man darüber spricht. Aber Maria hat Millionen von Menschen auch inspiriert. Inspiriert. Neu darüber nachzudenken über die Frau. Nur leider in der Kirchengeschichte wurde die Frau wieder runtergebuttert und nicht nach oben geholt. Leider. Jesus hebt sie hoch und die Kirche drückt sie unter. Ihr Frauen seid so viel mehr, als unterdrückt zu sein. Die Frauen Da hat Jesus in einen Status erhoben, die ja gleichwertend ist wie dem Mann. Und ich würde sogar noch weiter sagen, noch darüber hinaus. Denn wenn wir heute uns mal die Diakonie anschauen, in der wir heute leben, ja, auch in der Kirchendiakonie oder die Diakonie, die in der AWO gemacht wird, überall so, wer ist denn da am meisten unterwegs? Komm, sagt mal. Frauen. Wer macht die meiste Kinderarbeit? Frauen. Wer macht die meisten pastoralen Arbeiten? Frauen. Also Männer weniger, mehr Frauen. Und trotzdem wird die Frau heute noch so massiv unterdrückt. Aber gerade Jesus holt sie heraus in der absoluten, ja, in einer herausgehobenen Stellung. Wem erscheint Jesus als erstes? Frauen. Warum macht er das? Also, ihr Frauen seid so viel mehr. So viel mehr wert. Tolle Sache, wie unser Jesus doch ist. Oder welche unscheinbaren Menschen kennst du in deinem privaten Bereich? Wo du sagst, Mensch, so unscheinbar und der drückt sich so weg. Hast du mal darüber nachgedacht, wer in deinem Bereich sein könnte, den du ansprechen könntest, wo du genau weißt, er hat so viel mehr Potenzial? Oder worauf achtest du? Achtest du darauf, dass er immer schön im Gottesdienst rumläuft? Oder welche Aussprache er gebraucht? Ich kenne Leute, die sind so total toll. In meinem Bekanntenkreis habe ich eine Mama, Leute, die ist so explosionsartig geil. Ich sag mal, die macht 6 Kinder, versorgt sie, und 7 mit Ehemann. Ja, immer, und sie hat und sie managt das. Sie managt das alles. Das ist für mich ein Vorbild par excellence. Dann vor Jahren habe ich in einem Auto gesessen und dann habe ich jemanden nach Hause gefahren und dann sagte sie mir, Andreas, ich glaube, ich bin hier nichts wert. Ich sage, wo bist du nichts wert? Ja, in der Gemeinde. Und ich muss euch sagen, über die Person, wenn diese Person hier nicht auf- und abbauen würde, könnten wir hier so manche Arbeiten nicht vollrichten. Dann würden wir ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Ne, Neffe? Also du bist es vollkommen wert. Weil Gott dich wert erachtet. Deine Gabe, die du hast, oder die Gabe, die Corinna hat, oder irgendjemand anders hier, die ist nicht, die ist geschenkt von Gott. Und ich finde das gut, was ihr macht. Und ihr steht im Licht. Gott sieht euch. Euer Haar ist gezählt. Und Gott sieht, was ihr tut. Ihr seid es wert, sagt Jesus. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen, um euch herauszuholen aus dem Schatten der Sünde, euch hinzustellen in ein wunderbares Licht. Du bist es wert, lass dir nicht einreden, dass du nicht wertvoll bist. Du bist wertvoll als alles andere der Welt, dafür hat er sein Leben geopfert. Das müssen wir nochmal sagen. Nicht hier vorne der Andreas steht und der hier vorne rumpredigt. Leute, ich bin nur ein Teil dieser Gemeinschaft, nur ein Teil dieser Gemeinde. Ich bin nicht besser und nicht schlechter als irgendein anderer. Das müssen wir sehen, nur weil ich Ältester bin und Prediger bin und pastoralen Dienst mache, heißt dann, dass ich bin nicht besser als Martina oder Jürgen, nur weil sie morgens Kaffee kochen hier. Denn gerade im Gegenteil, ich sage Mehrwert, denn der Kaffee ist viel besser als meine Predigt mal, weil ich sage das mal so, außer wenn meine Frau Kaffee kocht, den kann sie nicht trinken. Ja? Leute, stimmt doch, oder? Peter sagt, wer kocht Kaffee? Die Tanja, oh, ich muss Wasser holen. Ja? Aber Leute, aber es geht doch nicht darum, ob eine Arbeit super gemacht wird, ihr Lieben. Es geht darum, dass mein Herz dafür bereit ist, diese Arbeit zu tun. David war kein perfekter König. Er war ein Schweinehund. Er war ein Mörder. Mann, soll ich euch die Geschichte erzählen? Nein, die kennen wir alle. Und trotzdem hat Gott ihn geliebt. Und wisst ihr warum? Weil Gott hierauf geschaut hat, aufs Herz. Warum machst du deinen Job hier in der Gemeinde? Warum? Um gesehen zu werden, ey, hau ab, verschwinde. Denn damit tust du dir nur Gewalt an, siehe Saul, du tust dir nur Gewalt an. Denn irgendwann brichst du ein und bist weg. Du kriegst keine Luft mehr. Wenn du eine Arbeit machst in dieser Gemeinde, machst du aus dem Herzen heraus her. Und dann fördert dich Gott und pumpt dich nach vorne weg. Und dann gehst du deinen Weg. Und dann bist du das strahlende Licht. Dann gucken Leute auf dich und sagen, hey, guck mal, das macht Spaß. Guck mal, wie freudig er den Glauben aufnimmt. Gott holt dich aus den Schatten heraus und stellt dich als Licht hin. Er stellt dich hin. Alles, was du selber probierst, wird immer wieder abgehen. Nur Chance. Wenn du arbeiten machst, machst du aus dem Herzen. Das ist das, was Gott sehen möchte. Habt ihr Leute in eurer Gegenwart, in euren Gedanken, wo ihr sagt, ja, Mensch, ich möchte gerne den mal ansprechen. Ist egal, wie lange du im Glauben bist. Spielt keine Rolle. Wenn du eine Sehnsucht hast, was zu tun, eine Sehnsucht, dann lass es doch freien Lauf. Dann klopft Herz an dein, dann klopft Gott an dein Herz an und sagt: Hey, Moni, mach das doch. Hey, Tilly, mach das doch. Lass dich doch nicht auffallen. Wenn du das mir zur Ehre tun willst, ist Gott der Letzte, der da Stein in den Weg legen will. Außer er hat mit dir etwas ganz anderes vor. Nun kenne ich ja selber genug. Warum erzähle ich euch das heute, Leute? Die Welt, in der wir leben, ist ausgerichtet auf Man oder auf Show. Sie ist ausgerichtet auf Menschen, auf Systeme, die vorderscheinlich Leistung bringen. Und da geht Gott genau entgegengesetzt. Gott sagt selber, ich werde in den Schwachen stark. Also du musst bei Gott nicht stark sein. Gott braucht kein mega gutes laufendes System. Gott braucht dich als Mensch. Ich will nicht sagen, dass man Dinge nicht organisieren muss. Das meine ich nicht, ansonsten hast du ein Chaos. Selbst Gott organisiert Dinge und lenkt. Aber wir sind, sagt die Bibel, ein Organismus. Ein Organismus und keine Organisation. Wenn das Organisieren mehr Überhand nimmt als das Organ, dann geht dieses Organ kaputt, weil es kaputt organisiert wird. Denn dann heißt es nachher, brauche ich denn eigentlich noch das Auge? Nee, brauche ich nicht mehr, sagt die Hand. Eigentlich kann ich selber zugreifen, ist egal, wo ich reinpacke. Oder braucht denn ich überhaupt noch das Bein? Nee, eigentlich nicht mehr, wir sind ja so froh, dass wir so sind. Wir brauchen keine Mission, wir brauchen keinen, der geht. Das passiert, wenn man überorganisiert. Man stellt nachher fest, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Ist doch so, oder? Man fängt an, abzuwiegen. Na gut. Und nachher, ach, brauchen wir überhaupt nicht mehr. Und dann ist auf einmal diese Hand weg, die zupackt. Weil die Hand sagt, ja, wenn ich da nicht gebraucht werde, dann suche ich mir einen anderen Körper. Darf ich das so sagen? Die Geschichte vom verlorenen Sohn macht das deutlich. Wir reden ja oft von dieser Geschichte. Ich muss auch mal Schluck Wasser trinken. Oh, wir haben schon eine Uhr. Wir reden in der verlorenen Geschichte vom verlorenen Sohn immer darum, dass der jüngere Sohn seine Klamotten packt und abhaut. Ist das so, ne? Und dass er sich dann auf den Weg macht in die Welt. Und dann richtig Halligalli gibt. Ja? Er hat die Welt lieb gewonnen, hatte man früher gesagt. Habt ihr euch aber mal die Frage gestellt, warum der jüngere Sohn oder der jüngere Bruder wirklich abgehauen sein könnte? Er hat einen älteren Bruder gehabt, der alles besser konnte, der alles besser wusste, der die Erstgeburt war. Und Erstgeborene waren eigentlich wie der Vater. Und man weiß nämlich nicht, wie der Erstgeborene war. Man kriegt nur ansatzweise mit, wie er am Schluss war. Statt er sich freut, dass sein Bruder wieder da war, hat er einen riesen Zampano gemacht. Einen riesen Aufstand gegenüber seinem Vater. Ich rede jetzt nicht, dass der Vater sich gefreut hat, sondern tatsächlich, macht euch mal Gedanken, warum vielleicht dieser zweite Bruder abgehauen ist. Vielleicht hat er kein Lob gekriegt. Und vielleicht ist diese Arbeit einfach nur als selbstverständlich immer hingenommen worden, die er getan hat. Mach mal, tu mal, du musst. Und nachher hat der junge Bruder gesagt, hör mal, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Ich will doch nicht mehr schikaniert werden, ich werde hier nur noch ausgenutzt. Das ist mir so aufgefallen in der Geschichte mal, wenn man die Geschichte mal langsamer liest und mal die Geschichte von denjenigen aus sieht, der weggeht. Oft ist das so, dass Gemeinden leer werden oder immer ärmer werden, weil viele gehen, weil ihr Talent nicht mehr gesehen wird oder nicht mehr gebraucht wird angeblich. Mal drüber nachgedacht? Und dann gehen sie meistens leider nicht in anderen Gemeinden, sondern bleiben irgendwo anders sitzen. Bleiben zu Hause, machen Frühstücksfernsehen oder keine Ahnung, gehen in die Kneipen oder gehen Fußball spielen oder das. Aber Gemeinde nicht mehr. Manchmal ist nicht derjenige schuld, der geht, sondern meistens ist das die Gemeinde, die denjenigen nicht ernst nimmt. Schon mal darüber nachgedacht? Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber es ist so. Die Geschichte vom verlorenen Sohn hat zwei Seiten. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Und das sollten wir uns auch zu Herzen führen, wenn wir uns Gedanken machen über Menschen, die nicht mehr da sind, bevor wir sie vielleicht zu schnell aburteilen. Aber darum geht es heute nicht mehr. Es geht darum, es geht heute um dich. Wie sieht's aus? Hast du Lust, aus diesem Schatten herauszutreten, im Licht zu treten, ja, um für Christus was zu tun? Denken wir an die Weizenkörner. Jesus sagt, der Weizen muss im Boden gehen. Ein Weizenkorn, ein Senfkorn, der so unscheinbar groß ist, den man kaum sieht, wird nachher zu einem Megastrauch. Den siehst du nicht, aber wird mega groß, genauso wie das Weizenkorn. Ein Weizenkorn muss in die Erde fallen, muss begraben werden, um wirklich hochzukommen. Und dann bringt es Frucht. Du bringst Frucht, wenn du aus diesem Schatten heraustrittst. Wenn du wagst, mit Christus einen neuen Schritt zu gehen. Dann macht Gott aus dir eine Ehre, die 12-mal, 100-mal, 1000-mal Frucht bringt. Aber nicht, weil du das willst und weil du cool bist, sondern weil Jesus das will, sagt die Bibel. Selbst Jesus war unscheinbar in dieser Welt. Jesus ist eine Randnotiz damals gewesen, als sie ihn gekreuzigt haben. Jesus sagt von sich selbst aus, ich bin ein Weizen, was in der Erde gelegt werden muss. Ich muss sterben und dann auferstehen, damit ich die volle Blüte erlange. Ich übertreibe jetzt mal so, wirklich mal so in der Frucht zu reden. Ja? Jesus musste sterben. Jesus ist geboren in Bethlehem, in einem Stall, in einer Höhle. Also nicht in einem Megapalast. Jesus war ein Malocher wie du und ich auch. Er war Bauhandwerker, er war Bautekton. Er musste malochen, er musste seine Familie ernähren, seine Geschwister ernähren. Sein Vater ist sehr früh gestorben. Also nichts Großartiges. Der musste fliehen, er war ein Flüchtling und so weiter. Da war nichts Großartiges Erhellendes an ihm. Für viele Menschen war er ein Vorbild gewesen. Ja, und dann haben sie ihn gekreuzigt. Eine Randnotiz, seine Kreuzigung war eine Randnotiz. Und dann passiert es, er musste sterben, um aufzuerstehen. Und das ist auch mit dem Weizenkorn gemeint. Und das ist auch mit Jesus gemeint. Er musste sterben, um aufzuerstehen, um dann wirklich, wirklich volle Frucht zu bringen. Jesus hat dann erst volle Frucht gebracht, als er gestorben ist und auferstanden ist. Da hat Jesus erst volle Frucht gebracht. Denn der Tod ist besiegt. Wir können aus diesem Todesschatten voraustreten durch Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Und wir können selber Frucht bringen. Wir haben eine Lebensperspektive, die uns keiner nehmen kann. Die kann uns keiner nehmen. Und doch lassen wir uns so gefangen nehmen von der Blender dieser Welt. Von der Randnotiz der Politik, die uns Angst machen will. Angst machen will über Hunger und allem drum und dran. Kriegsgerüchte, Jesus sagt über Kriegsgerüchte. Tonnenweise, Matthäus 24, lest die Bibel. Das sagt ja alles voraus. Habt keine Angst, das muss so kommen. Aber ich bin bei euch. Und dann kriegen wir, die wir an ihn glauben, einen mega Auftrag. Matthäus 28 bis 29, was steht dort? Geht hinaus in der Welt, verkündet das Evangelium an jede Kreatur, lehrt sie alles das, was ich euch befohlen habe und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Leute, lassen wir uns doch nicht hier mit Angst einjagen, ob dieser verrückte Putin da drüben eine Bombe schmeißt oder nicht. Vollkommen Lotte. Wir haben eine Zukunft, die so phänomenal ist. Wir können Menschen nur sagen, Leute, es gibt eine Zukunft für uns, die nicht auf dieser Erde sein wird. Hey, nee. Hier für uns, für die Menschen gibt es keine Zukunft mehr. Tut mir leid, ich will euch keine Angst machen. Ich will euch Hoffnung machen, dass es jemanden gibt, der diese Welt überwunden hat. Und dieser Mensch heißt einen Namen. Sein Name ist Jesus Christus, unser Herr, El Shaddai, Elohim, das ist sein Name. Na Leute, die haben uns lange genug Angst gemacht. Lass uns aus diesem Schatten der Angst heraustreten und lass uns wirklich sichtbar werden für diese verkorkste Welt. Ihr merkt, das ist mein Thema. Und wisst ihr auch warum? Weil wir haben dieses Potenzial. Und dieses Potenzial gehört zu dieser Dreieinigkeit. Und er geht von uns nicht weg, so wie bei David nicht, bis zum Schluss nicht. Egal, was du für Sünde tust, er geht nicht. Und wer ist es? Der Heilige Geist, der uns inspirieren kann. Wir sind keine Profis. Sollen wir auch gar nicht sein. Ich komme zum Schluss. Wir sind keine Profis. Wir sollen auch keine Profis sein. Wir müssen auch nicht 100% sein. Wir sollen nicht perfekt sein. Perfektionismus ist Sünde. Jesus will dich so haben, wie du bist. Und Jesus baut dich so um, wie er es haben will. Jesus schneidet die Jacke, die für dein Leben passt. Wir sind Laien. Und das ist gut so. Und wisst ihr warum? dann wissen wir, dass wir abhängig sind von dem einzigen lebendigen Gott. Geh in dein Umfeld hinein. Das Wort heißt Oikos. Geh in dein Umfeld hinein, da wo du zu Hause bist, auf deinen Arbeitsplatz, in deiner Schule, in dein Rentensystem. Ich weiß ja nicht, wo ihr also als Rentner rumlungert. In deiner Schule, egal was du tust. Du musst den Leuten nicht auf Leute, Jesus liebt dich. Leute kommen auf dich zu und fragen dich, warum bist du so? Und dann kannst du antworten. Das habe ich schon so oft erlebt. Glaub mir, das ist so. Jesus ist bei uns. Bis auf das Ende des Zeitalters. Amen.